Ja, wir beginnen heute mit einer neuen Reihe. Passt auch ganz gut zum Predigerbuch. Das Predigerbuch ist ein Teil der Weisheitsliteratur, wo es in erster Linie darum geht, weise im Alltag zu leben, angesichts auch der Herausforderungen, in denen man steht. Und ja, wir haben so ein bisschen auf der Freizeit über das Gedäh dieser Welt gesprochen, wozu eben auch Kriege und Schwierigkeiten gehört, aber auch Unterdrückung und ja auch die Vergänglichkeit, der wir ausgesetzt sind, wie man dann trotzdem ein frohes Leben mit dem lebendigen Gott führt. Und ich glaube, auch wenn es Weisheitsliteratur im Neuen Testament nicht gibt, es gibt sehr viele Verbindungen bezüglich des Buches, das wir jetzt in den nächsten Wochen, wenn ich hier predige, ja, betrachten werden, nämlich den Jakobusbrief. Er ist zumindest im evangelischen Bereich nicht so sonderlich angesehen. Martin Luther hat über diesen Brief gesagt, dass es eine ströhrende Epistel ist, die man am besten in den Ofen schmeißt. Er hat also nicht so viel damit anfangen können. Warum, werden wir in ein paar Wochen sehen an einem bestimmten Text aus dem zweiten Kapitel. Ja, auf jeden Fall ist es eine Herausforderung, das Buch, vor allem im Blick auf unser Leben. Auch darüber werden wir gleich auch noch uns gedanklich auseinandersetzen. Und es ist von Jakobus geschrieben, nicht dem Jünger Jesu, der Sohn von Zebedäus, Bruder von Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat, sondern von dem sogenannten Herrenbruder, das ist der nicht leibliche Bruder von Jesus, der wie viele seiner Geschwister zu Lebzeiten von Jesu nicht an ihn geglaubt hat, aber dann durch die Auferstehung Jesu, und er war selber Zeuge der Auferstehung Jesu, hat den Auferstandenen gesehen, zum lebendigen Glauben gekommen ist und später dann auch Gemeindeleiter in Jerusalem gewesen ist. Wenn man die Apostelgeschichte liest, erkennt man das, und ja, er hat diesen Brief geschrieben an die Leute in der Diaspora, wie er das im ersten Vers zum Ausdruck bringt. Das sind die Judenchristen, er schreibt also vor allem an Judenchristen, Menschen, die von ihrem völkischen Hintergrund Juden gewesen sind, aber dann zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen ist, wie er selber ja auch. Und die meisten der ersten Christen waren das eben auch, waren eigentlich alles Juden, zumindest in Jerusalem. Gott hat das eher dann später geöffnet, so haben wir das ja auch in der Apostelgeschichte gesehen. Und er schreibt an diejenigen, die jetzt nicht in Jerusalem lebten, wo er ja Gemeindeleiter war, sondern in der Zerstreuung. Zerstreut wurden die Juden ja angefangen mit der ersten Verschleppung durch die Assyrer 722 vor Christus, und dann später auch durch die Babylonier wurden die verstreut auf das gesamte Mittelmeerbereich und darüber hinaus. Deswegen sehen wir ja bei den Reisen des Apostel Paulus auch, dass er immer wieder, wo er dann in Städte kam, auch zu Juden kam, in die Synagogen ging und dort auch zuerst das Evangelium weitererzählte. Also zu diesen Judenchristen ist dieser Brief geschrieben. Und was das Thema ist, was sein Anliegen ist, das sehen wir gerade in den ersten 8 Versen dieses besonderen Briefes. Diese Verse werde ich gleich vorlesen, aber vorher möchte ich noch mit unserem Herrn beten. Danke, Herr Jesus, für dieses Wort, was du uns schenkst. Danke, dass du uns das gegeben hast, und du allein durch deinen Geist kannst uns dieses Wort aufschließen. Gib uns blinde Augen für Dinge, die nichts taugen, aber gib uns Augen voller Klarheit zu schauen, deine Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung die Verse 2 bis 8. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Wer übrigens vielleicht auch jetzt gerade eine Bibel dabei hat, hinten liegen auch Bibeln aus, ist immer ganz gut, wenn man das vor sich hat, weil gerade Briefe manchmal auch nicht so ganz zu verstehen sind. Gerade bei den Briefen des Apostel Paulus merkt man, dass es da viele Schachtelsätze gibt. Daher ist es ganz gut, dass man das vorliegen hat und dass man dann auch den Gedankengang einer Predigt auch nachvollziehen kann. Der erste Vers beginnt ja mit einer steilen Aussage: Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Wer hat schon Halleluja gerufen, als er krank geworden ist? Hast du das gemacht, Katja?
Nein.
Ja. Was denkt ihr im Blick auf die Christen in der Verfolgung? Freuen die sich auch über Druck, über Leid, über Schläge, über Knastaufenthalt? Freust du dich, wenn es in deiner Ehe nicht so läuft, weil dein Ehepartner doch irgendwie sich vielleicht verändert hat, es Druck gibt in der Kindererziehung oder weil das Geld eben knapp geworden ist und man sich dann streitet, beziehungsweise man unter den Ecken und Kanten des anderen sich ärgert. Freust du dich darüber? Man könnte noch ganz viele andere Beispiel nehmen. Du pflegst deinen Angehörigen, wir haben auch eine Person in der Gemeinde im Gym, die Mutter pflegt und die fällt ständig hin und es schläft teilweise nachts ganz wenig. Soll man sich darüber freuen, wenn man in diesen Versuchung, Anfechtung steckt? Es gibt auch noch andere Dinge. Man hat Probleme im Bereich der Sexualität, wird ständig getriggert durch die Medien, die sexualisiert sind. Und ja, soll man sich darüber freuen, dass man in diese Drucksituation kommt? Das sind nämlich genau die Versuchungen, von der hier die Rede sind. Krankheit oder Unfälle, böse Menschen, mit denen man sich im Alltag auseinandersetzen soll, das sind doch eigentlich Dinge, von denen man sich Befreiung wünscht, oder? Dafür betet man doch, dass Gott einen dann von Krankheit befreit oder von diesen Menschen. Man sucht irgendwie Befreiung, indem man sich davon löst, vielleicht eine andere Arbeitsstelle sucht oder andere Dinge tut. Und dafür betet, dass Gott den anderen verändert, beziehungsweise dass er vielleicht die Gemeinde oder die Firma verlässt, damit der Druck vom Kessel geht. Man hat den Eindruck, man ist unser Bunsenbrenner und das Feuer lässt einen hochkochen und man wünscht sich nichts sehnlicher, als dass der Druck und das Feuer abnimmt. Und jetzt steht hier, dass wir uns über das Feuer freuen sollen. Das ist schon interessant, vor allem auch in dem Blick. Ich sprach jetzt auch neulich mit jemandem, der mir sagte, Gott ist doch gut, der meint es doch gut, der will doch, dass ich ein gutes Leben habe. Und all diese Dinge, von denen ich eben die Rede geredet habe, das sind doch alles Dinge, die eigentlich ungut sind. Und in Gottes Reich, im Himmel, gibt es diese Dinge gar nicht. Da gibt es keine Krankheit, da gibt es auch keine bösen Menschen. Ja, dann kann Gott doch sowas mir eigentlich nicht zumuten. Wir werden auch in den nächsten Gottesdienst ein bisschen näher darüber uns Gedanken machen, wie das eigentlich dann so ist mit diesen Versuchungen. Wie wir damit umgehen sollen, auch im Blick auf Gott, der doch allmächtig ist einerseits und auf der anderen Seite doch uns liebt. Und wie kann er dann Dinge, die eigentlich schlecht für uns sind, zumindest auf den ersten Blick, uns zumuten? Entweder hat er nicht alles in der Hand, er ist nicht allmächtig. Und wenn er alles in der Hand hat und es uns trotzdem zumutet, dann ist er vielleicht nicht ganz lieb zu uns. Dann ist er sozusagen so ein kleiner Diktator, der mit uns umspringt, wie die Diktatoren auch dieser Welt. Das ist schon schwierig, oder? Diese Aussage. Der Schlüssel liegt darin, was im nächsten Vers kommt, in Vers 3. Denn dass wir uns freuen sollen, was nicht in erster Linie ein Gefühl ist, sondern eine Haltung, eine Einstellung zu diesen Dingen, die eigentlich was Schlechtes sind, aber doch zu etwas Gutes führen, bezieht sich darauf, dass wir nicht auf die Versuchung, die Drucksituation schauen. Da steht ja nicht, halte die Versuchung für lauter Freude. Freut euch darüber. Sondern da steht, wenn ihr dann in diesen Drucksituationen seid, auch nicht automatisch, sondern indem ihr dann erkennt, dass das, was euch zugemutet wird, Prüfungsmittel sind, dass Bewährung eures Glaubens ist und dass das wiederum Ausharren wirkt und das wiederum Vollkommenheit und Reife bewirkt. Und das ist eigentlich der Schlüssel. Es gibt eine sehr schöne Parallelstelle, die ist sehr bekannt aus Römer 8, Vers 28. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Merken wir den Bezug hier, nicht nur die Dinge, die offensichtlich gut und schön sind, wie einen schönen Urlaub, den wir haben, ein tolles Essen, darüber haben wir uns auf der Freizeit auch unterhalten, wir essen und trinken, die Freude an der Frau und so weiter. Aber hier steht ja, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, eben auch Krankheit, eben auch Schwierigkeiten mit Personen, die uns einfach Mühe machen. Und da steht ja auch nicht, wir denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Da steht jetzt nicht, denen, die Gott lieben, sind alle Dinge gut, sondern sie dienen. Das heißt, sie wirken sich am Ende zum Positiven, zum Guten aus. Auch nicht automatisch, werden wir auch noch sehen. Und das ist hier auch, wir sollen uns nicht letztlich über die Versuchung freuen, sondern darüber, was sie in unserem Leben bewirken können, nicht automatisch, sondern wenn wir sie so sehen, wie sie Gott uns zumindest zugemutet hat, eben als Bewährung eures Glaubens. Das ist der erste Blick. Indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Es sind Prüfungsmittel, so kann man das auch übernehmen. Das heißt, und das sehen wir an ganz vielen Stellen am Alten und Neuen Testament, dass das Leben, das Gott uns zur Verfügung stellt, letztlich eine Bewährung ist für die Zukunft. Das heißt, unser Ziel unseres Lebens ist eigentlich in der Gemeinschaft mit Gott zu leben und die Zeit, diese Zwischenzeit, die wir auf dieser Erde leben, sind nicht nur dazu da, die Dinge, die Gott uns an Gaben zur Verfügung stellt, wir essen und trinken, die schöne Natur und so weiter, das finden wir im Predigerbuch auch. Auch das sind Dinge, die wir in dieser Zwischenzeit tun können, die wir genießen können. Aber in erster Linie, und das ist eben auch ein wesentlicher und eigentlich der wesentliche Punkt, dass wir in dieser Zeit etwas sind zur Ehre Gottes. Dass wir uns dieser Zwischenzeit bewähren und reifen. Das ist das Ziel unseres Lebens. Das unter dem Test, unter dem Druck, was Gutes bei rauskommt. Das Wort, was hier steht, findet sich im Alten Testament häufig auch im Blick auf die Eisenerzherstellung oder Eisenherstellung. Ich denke, ihr wisst, gerade im Siegerland sind wir da ja mittendrin, dass das, was man da findet im Berg, nicht pures, vollkommenes Eisen ist, sondern um daraus was nutzbar zu machen, also Eisen, was man im Bau und so weiter benutzen kann, muss man das, was man aus dem Berg holt, unter Druck setzen, also unter großer Hitze aussetzen und dann das, was sozusagen leicht ist, was man nicht gebrauchen kann, die Unreinigkeiten, sogenannte Schlacke, das wird dann abgesetzt und das wird auf eine Schutthalde gelegt. Mount Schlacko in Geisweid ist der beredete Zeugnis davon. Und das, was bei dem Hitzeprozess dann übrig geblieben ist, das kann man nutzen. Und das ist der Hintergrund auch an anderen Stellen, auch im ersten Petrusbrief, wo der Apostel Paulus von der Hitze der Verfolgung spricht, wo er genau diesen Hintergrund stellt. Das ist unter diesen Drucksätzen der Hitze, der Verfolgung, oder es kann eben Krankheit sein, schwierige Menschen, denen ich mich ausgesetzt fühle. Das sind so Prüfungsmittel, das ist die Hitze sozusagen. Und das Ziel des Ganzen ist, dass am Ende dieses Erhitzungsprozesses erstmal sichtbar wird, was Schlacke ist und was ist das gute Eisen. So, und dass am Ende ich etwas bin, was nutzbar ist für andere. Und Voraussetzung ist natürlich dafür, dass ich diesen Prozess nicht nur erkenne, dass dahinter ein Plan steht, das ist die erste Voraussetzung, dass ich das erkenne, dass ich nicht denke, das ist eigentlich nur alles negativ und wie kann Gott mir das zumuten, sondern erkenne, es gibt einen Plan. Ich weiß zwar nicht, wie sich das auswirken kann, aber Gott hat mich in diese Situation hineingestellt. Er hat es zumindest zugelassen, darüber werden wir beim nächsten Mal sprechen. Und es geht jetzt an mir, dass ich erkenne, was Gott aus dieser Drucksituation, aus diesem Feuer, dem ich jetzt ausgesetzt bin, im Blick auf Krankheit, Verfolgung und so weiter, was er daraus bewirken will. Und jetzt, was meine Aufgabe ist, erste Ziel dieses Prüfungsmittel, dass ich erstmal mich dem Ganzen aussetze oder aussetzen lasse. Dass ich mich ihm nicht direkt entziehe, weil das ja auch so unangenehm ist. Indem ich zum Beispiel, weil ich Stress habe mit einem Bruder, die Gemeinde verlasse. Oder weil es stressig wird mit dem Ehepartner, dass ich mich dem Druck entziehe, indem ich dann aus der Ehe aussteige. Etwas, was vor allem einer jungen Generation heutzutage völlig fehlt, ist Resilienz. Ich denke, die Katja, die kann euch jetzt ganz viele Geschichten erzählen, wo Menschen, wo Jugendliche das eben nicht mehr können, Druck aushalten. Man spricht auch von der Frustrationstoleranz, die sehr, sehr niedrig ist. Man kann eigentlich Frust, auch der durch Druck entsteht, gar nicht mehr aushalten. Man fällt aus der Raue, steigt aus einer Freundschaft aus, weil man diesen Druck nicht standhalten kann bzw. standhalten will. Deswegen ausharren in Situationen, Umständen ist sozusagen der zweite Schritt. Der erste Schritt, ich sehe mein Leben auch in den negativen, auch in den bösen Tagen, auch in den krummen Lebenswegen, hat ein Ziel, da steckt ein Plan hinter. Gott hat den mir zugemutet und will, dass ich mich darin bewähre, darin ausharre, erstmal drin bleibe. Aber auch das Ausharren ist nicht Selbstzweck, das ist auch ganz wichtig. Sondern dieses Ausharren hat einen ganz bestimmten Zweck, nämlich, und jetzt kommen wir zum Vers 4, das ist eigentlich der Schlüsselvers dieses ganzen Textes, Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Es stehen zwei Begriffe hier, einmal vollkommen, was hier als vollkommen übersetzt wird. Da geht es eigentlich darum, dass ich vollendet bin. Das heißt, der Hintergrund dieses Begriffes ist, dass ich erwachsen bin. Ein Vollkommener ist ein Erwachsener. Das heißt, jemand, der jetzt nicht im unreifen Zustande eines Kindes oder eines Jugendlichen stehen geblieben sind, sondern der schon eine erwachsene Person, eine gereifte Person ist. Und das ist ja das Ziel auch letztlich, zum Beispiel auch im Blick auf Bäume. Also ein Baum bringt Früchte und diese Früchte müssen reifen. Also eine ungereifte Frucht sozusagen bringt also gar nichts. Sie ist zum Kotzen im wahrsten Sinn des Wortes, manchmal sogar ungesund. Das ist der Hintergrund. Und das andere Wort, was hier steht, kann man auch anders übersetzen mit Ganzheit. Also das ist ganz, vollständig. Oder wenn man einen Begriff aus der Mathematik verwendet, kongruent. Das heißt, da deckt sich etwas. Da deckt sich das, was ich in Gottesdiensten oder in meinem Gebet bekenntnismäßig von mir gebe, mit dem, was ich auch im Alltag lebe. Und deswegen seht ihr vielleicht auch dann den Zusammenhang zu den Versen 6 bis 8, wo uns der Zweifler vorgestellt wird. Und es ist interessant, was am Ende dieser Beschreibung, Blick auf den Zweifler, steht. Ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Das Wort, was hier mit wankelmütig übersetzt wird, kann auch heißen, das heißt eigentlich wörtlich doppelherzig oder doppelselig oder anders gesagt geteilt. So faustmäßig zwei Seelen wohnen in meiner Brust. Und das Beispiel des Zweiflers zeigt das. Und es ist ein roter Faden durch das ganze Buch. Deswegen ist dieser Vers 4 eigentlich das Zentrum des ganzen Buches. Und diese 8 Verse sozusagen die Einleitung des ganzen Buches. Es werden immer wieder diese Beispiele dargestellt, wo jemand doppelselig ist, wo er das richtige Bekenntnis abgibt, wie zum Beispiel in Kapitel 2, Vers 19, du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht, auch die Dämonen glauben und zittern. Also, wo man was Richtiges bekennt, aber letztlich im Blick auf die Dämonen das nicht lebt, was man weiß. Oder die Bibel nennt das auch Heuchelei letztlich, dass man was anderes lebt, was man eigentlich nach außen vorgibt. Beispiel auch Kapitel 2 im Blick auf das, was in der Gemeinde gelebt hat, dass man Leute, die eher nicht so sozial angesehen werden, Bettler oder so weiter, dann ganz schlechten Sitzplatz oder verachtet auf der einen Seite und letztlich einen Reichen ehrt. Ist auch Heuchelei. Warum? Weil man eigentlich sagt, bei Gott zählt eben nicht das Äußere, sondern die inneren Werte. Deswegen sagt Jesus auch, selig sind die Armen, weil die auf Gott angewiesen sind. Da merkt man auch, eigentlich predigt man der Gemeinde das Gegenteil, aber lebt letztlich dann im Umgang mit Armen oder Schwachen genau das Gegenteil. Und das ist das Grundanliegen des Apostel Jakobus, auch dieses Briefes, dass wir hinwegkommen von dem, was wir zwar wissen, aber letztlich nicht leben und wir uns dann teilweise auch entschuldigen, ist einfach so, dass wir ständig immer wieder auch in alte Verhaltensmuster zurückfallen, obwohl wir nach außen hin sagen, Jesus kann doch alles und Jesus ist mein Ein und Alles, aber letztlich ein nicht eindeutig und klares Christsein führen. Ich weiß nicht, wer von euch noch Christian Löhr kennt. war mal ein Liedermacher von in den 80ern und er hat das mal in einem Lied sehr schön zum Ausdruck gebracht. Ich habe gelernt, zu mir selber zu stehen, mit Guten und Schlechten mich anzunehmen, mit Fehlern und Macken habe ich mich versöhnt, habe mich an Verlieren gewöhnt. Viele Christen haben sich an Verlieren gewöhnt. Sie haben Macken ohne Ende, im Blick auf Umgang eben zum Beispiel mit Armen, mit Geld, ein Thema, gerade im Jakobusbrief, aber auch im Blick auf andere Versuchungen, gerade auch mit der Zunge. Und Jesus ist ja dafür gestorben und wir sind auch alle Sünder. Und trotzdem, auf der anderen Seite spricht man von Gott, der doch eigentlich die Hilfe ist. Meine Hilfe kommt von dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Das heißt, man lebt aber letztlich im Alltag nichts von dem. Man bleibt im unreifen Zustand stecken. Und mein Leben und das, was ich bekenne und was ich eigentlich glaube, deckt sich nicht. So wie beim Zweifler. Und jetzt kommen wir wieder zu den Versuchungen, Anfechtungen. Da merken wir vielleicht auch die Verbindung, warum wir in diesem unreifen Zustand häufig hängen bleiben, dass wir tendenziell aus diesen schwierigen Situationen raus wollen. Wir steigen da raus, wir wollen keinen Druck, wir wollen ein schönes, angenehmes Leben, ein Ponyhofleben, aber Gott mutet uns gerade diese Anfechtungen, Versuchungen, Drucksituationen zu. Warum? Weil wir lernen sollen, in diesen Situationen zu reifen. Das heißt, die Mittel zur Reife, zur Eindeutigkeit, zur Konkurrenz, zur Deckung dessen, was ich lebe und was ich glaube, entsteht durch Anfechtung. Sie ist sozusagen das Mittel, dass ich reife. Und das soll ich erkennen. Inwiefern führt das denn dazu? Wie entstehen denn gereifte Früchte? Was sind überhaupt Früchte oder Kennzeichen eines gereiften Menschen? Wir lesen Kapitel 3 von der Weisheit von oben. Wird demgegenüber dann auch die Weisheit von unten genannt, die teuflisch, sinnlich und irdisch ist. Und dann wird ab Vers 16, und sie bewirkt diese Weisheit von unten, die hat besitzt Prinzip jeder, das ist unsere alte menschliche Natur und es ist interessant, dass die von Eifersucht und Eigennutz, Egoismus geprägte alte menschliche Natur, die wir alle haben, zu was führt? Da ist Zerrüttung, also Unfriede, Streit in Beziehung, also Zerrüttung, wo passiert das? Natürlich in Beziehung, klar, sei es Ehe, Gemeinde und so weiter. Und ich denke, wenn wir die Sau, das heißt das, was in uns ist, im Blick auf Ehe, auf Familie oder Nachbarschaft rauslassen, dann kommt immer nur Streit raus. Immer. So, sie bewirkt Zerrüttung, jede schlechte Tat. Jetzt demgegenüber, die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Merkt ihr den Gegensatz? Geistliche Reife, die ich habe, und wenn eine Gemeinde von geistlich gereiften Christen geprägt ist, dann wirkt sich das immer dadurch aus, dass sie in Beziehung, müssen jetzt nicht leicht sein, aber in Beziehung ja nicht Streit und Zerrüttung bewirken, sondern das Gegenteil, Frieden. Das ist eigentlich das Ziel. Und woran erinnert euch vor allem die Verse 17 und 18? An welche Früchte? Hier wird ja auch von Früchten, guten Früchten gesprochen. Wer spricht denn auch noch von guten Früchten? Der Apostel Paulus in Galater 5, Vers 22. Ihr merkt den Zusammenhang, da wird von Galater 5, Vers 22 von Früchte des Geistes gesprochen, im Gegensatz zu den Werken des Fleisches, unserer alten Menschennatur. Ihr merkt den Zusammenhang zu diesem Text hier, die Weisheit von oben, die ist von Gott, die haben wir nicht von Natur aus in uns, aber die Weisheit von unten, die prägt uns alle. Das sind die Werke des Fleisches in Galater 5. Und wenn wir uns dann mal anschauen, was auch in Galater 5, Vers 22 und 23 steht, oder hier, was diese Früchte des Geistes, also Kennzeichen von Reife ist, müssen wir uns mal fragen, wie und wodurch diese Früchte entstehen. Entstehen sie im Umgang mit Menschen, die lieb und freundlich sind? Geduld zum Beispiel. Wenn ihr nur grüne Welle habt, entsteht da Geduld. Sanftmut, mit freundlichen Leuten, die euch immer zugetan sind, entsteht da Sanftmut. Sanftmut entsteht auch nicht dadurch, dass man irgendwelche Bücher liest. Die können einem vielleicht helfen, wie jetzt das Betrachten dieses Textes. Aber diese Früchte entstehen wo und wann? Im Leben. Im Umgang eben nicht mit angenehmen Situationen und angenehmen Personen, sondern in Anfechtung, Drucksituationen. Geduld, Sanftmut entsteht, wenn ihr jemanden pflegt, der schwierig ist. Wenn ihr darin ausharrt und dann zeigt und dranbleibt, dann entsteht Sanftmut, auch nicht automatisch, sondern indem man erkennt, Gott hat mich da reingesteckt und Gott wird mir helfen, da werden wir gleich noch zukommen. Versteht ihr? Es ist das, was Gott uns als Medikament gibt, damit wir Reife lernen. Aber das Tolle ist ja dabei, dass er uns damit nicht allein lässt. Also bis hierhin könnte man ja sagen, ja, das ist jetzt meine Sache, ich muss Resilienz zeigen und ich muss mich anstrengen, damit Geduld und Sanftmut entsteht. Ich muss anders leben, als es eigentlich in mir drin ist. Und da wird schon deutlich, das kann ich eigentlich gar nicht. In mir steckt eigentlich nur die böse Sau, sag ich mal, Sau rauslassen. Ich bin von Natur egoistisch, neidisch, ich bin von Natur aus, ich denke, verrate ich auch den Frauen unter uns nichts Neues, dass Männer tendenziell eher bequem sind und den einfachen Weg gehen wollen. So bin ich natürlich gestrickt. So, deswegen kann ich das eigentlich gar nicht so leben, wie das hier beschrieben wird. Ich kann eigentlich gar keine Resilienz zeigen von mir aus. Und das nimmt eben der Apostel Paulus auf, wenn er in Vers 15, wenn euch Weisheit mangelt, und jetzt haben wir gesehen, da geht es nicht um Intelligenz, deswegen habe ich diese Vers aus Kapitel 3 vorgelesen, wenn euch diese Weisheit mangelt, die geistliche Reife im Blick auf Milde, auf Geduld und Sanftmut, wenn euch das mangelt und ihr merkt, ich kriege das nicht hin, dann muss man nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, hat sowieso keinen Zweck. Ja, ich habe mich an Verlieren gewöhnt, so wie das Christian Löhr zum Ausdruck gebracht hat, sondern, was soll ich machen? Ich soll mich an Gott wenden, der gerne gibt. Was sagt Jesus in Johannes 15, Vers 5? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Deswegen ist es so wichtig, wenn du unter Druck stehst, in schwierigen Situationen bist, so wie die Katja das eben beschrieben hat. Deine Verzweiflung Gott sagen, Herr, hilf du mir. Du musst mir Kraft geben. Ich kann nicht mehr. Hilf mir, stärke du mich. Und ich weiß auch letztlich, dass das, was Gott mir zumutet, auch Vater gefiltert ist. 1. Korinther 10, Vers 13, dass er mir nicht mehr zumutet, als ich tragen kann. Und dass sie Vater gefiltert sind und ein Ziel haben. Und auch wenn ich den Eindruck, ich kann das nicht mehr, aber du hast mir das jetzt zugemutet, Herr, hilf mir. Und lass mich darin in dieser Situation gerade dich verherrlichen. Schenk doch, dass Sanftmut und Geduld dadurch entsteht. Und dass Menschen dadurch erkennen, das liegt nicht in mir und an mir, sondern das ist Jesus, der das in mir wirkt. Am 21.10. Wird in der Hammerhütte der Film von Philipp Mickenbecker gezeigt. Er ist ein beredendes Beispiel davon, wie jemand, der in einer schlimmen Drucksituation ist, unter gewaltigen Versuchungen gestanden hat, wo der Krebs rausgewachsen ist, der unendliche Schmerzen hatte, als junger Mensch, der nicht verzweifelt ist, sondern sich an den Gott gehangen hat, der sein Leben ist. Und sein Leben, wie er die letzten 3 Vierteljahre, was in dem Film beschrieben wird, geführt hat, zeigt, wie man in so einer Situation Resilienz zeigt. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Verbindung zu Jesus. Jesus ist in ihm. Die Menschen, die ihm begegnet sind und seine Videos gesehen haben und dadurch auch zum Glauben gekommen sind, die haben letztlich nicht den alten Philipp Mickenbecker in ihm gesehen, sondern die Herrlichkeit und die Größe und die Macht des lebendigen Gottes. Und darum geht es. Wenn du in einem Mangel und deiner Verzweiflung und den Herausforderungen stehst, wende dich an Gott. Such dir auch Unterstützung durch Geschwister, die für dich beten. Das wollen wir auch im Gemeindeforum auch am Mittwoch wieder tun. Kommt vorbei. Gebt auch eure Herausforderungen preis. Wir wollen nicht auch alleine kämpfen, sondern als Gemeinde, als Geschwister, als Familie einander helfen, damit dann auch die Menschen in unserer Umgebung etwas von der Herrlichkeit des lebendigen Gottes in unserem Leben sehen, gerade in den Versuchen, Anfechtungen. Ich ende mit einem Vers aus 2. Korinther 4, Vers 16. Du, lieber Rainer, hast ja damit angefangen, dass wir in unserem Alter eigentlich gar nicht mehr wachsen können. Dem ist nicht so ganz so. 2. Korinther 4, Vers 17 heißt es, habe ich auch schon 40-Jährigen als Geburtstagsgruß weitergemacht, auch wenn der äußere Mensch verfällt, das erleben wir ganz jeden Tag neu, wenn auch der äußere Mensch verfällt, so darf der innere doch von Tag zu Tag erneuert und wachsen werden. Deswegen hat jeder von uns noch Potenzial zum Wachstum, zur Reife, zu guten Früchten. Deswegen geht in den Tag. Herr, diesen Tag hast du mir gegeben. Es wird Schweres auf mich zukommen, aber mit deiner Hilfe kann ich Reife zeigen, wachsen, dir ähnlicher werden, damit du verherrlicht wirst. Ich bete. Lieber Herr Jesus, danke für dein wunderbares Wort und hilf uns, ja, das, was wir gehört haben aus deinem Wort, auch zu leben. Aus unserer Kraft können wir das nicht, aber du lohnst doch in deinen Kindern, Herr Jesus. Und wir bitten dich, Herr, für uns selber, für die Katja, für die Karin, für uns alle, die in schwierigen Situationen auch stehen, herausgefordert sind in Familie, Beruf, in der Gemeinde, Herr Jesus. Wir brauchen dich so sehr, Herr Jesus, und bitten dich, dass du uns hilfst und dass du uns hilfst, dann auch dir nachzufolgen, auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn wir eigentlich keinen Bock haben, dran zu bleiben und drin zu bleiben, aber Herr, dass du uns dann herausführst und rausnimmst, Herr, hilf uns, auf dich zu achten, auf dich zu sehen, du bist da, danke, Amen.
Und lese dazu die Verse aus Philipper 4, die uns ja allen bekannt sind, aber die uns immer wieder ermahnen: Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: Freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten und im Gebet, im Flehen, Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.